Stellt euch vor, ihr fallt. Tiefer und tiefer. Kein Boden in Sicht, nur Fragen. Was ist echt? Was wurde euch erzählt? Und was habt ihr einfach geglaubt?
Und schon seid ihr mittendrin im Rabbit Hole Wahrheit. Und genau da haben wir die letzten Wochen tief für euch reingegraben. Ich bin Finn.
Hi, und ich bin Maria. Und ihr hört Rabbit Radio mit Was ist Wahrheit? Manchmal ist sie bequem, unbequem, manchmal tut sie weh und manchmal geht sie im Chaos verloren.
Wir alle haben sie schon mal verdreht, verteidigt oder verleugnet. Aber was passiert eigentlich, wenn keiner mehr weiß, was wahr ist und was nur behauptet?
Fake News, Propaganda, KI, die Fakten halluziniert. Ein Whistleblower, der für Transparenz fast sein Leben verliert und JournalistInnen, die täglich für die Wahrheit kämpfen.
Genau das erwartet euch in den nächsten 2 Stunden. Was bedeutet Wahrheit für euch und was für Freundschaft, für Politik und für Freiheit?
Auch wir können nicht all diese Fragen beantworten, aber zumindest ein paar und mit diesen vielleicht zum Zweifeln und auch zum Nachdenken anregen.
Also freut euch auf die nächsten 2 Stunden mit einer, wie wir hoffen, wahrhaft guten Sendung.
Sag mal, Finn, wie ehrlich bist du eigentlich so im Alltag?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, kommt drauf an. Also immer so ein bisschen, wer fragt und wie es mir tatsächlich geht. Wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dann sage ich meistens ganz gut, auch wenn es nicht ganz die Wahrheit ist.
Ja, also ich glaube, das kennen alle, auch ich irgendwie. Oder auch wenn man eine Nachricht kriegt und sich dann denkt, ja, ich antworte später und dann irgendwie behauptet, oh, ich habe die gar nicht gelesen oder nicht bekommen oder so.
Ja, so kleine Schummeleien ist ja an sich auch nicht so wild, aber irgendwo fängt es dann ja doch an, die Sache mit der Unwahrheit.
Ja, wie ist das so bei euch? Seid ihr immer ehrlich oder ist die Wahrheit auch eine Frage der Situation?
Und wo fängt Unwahrheit für euch überhaupt an? Also reicht schon etwas auszulassen oder ist erst die Lüge unwahr? Und gibt es überhaupt nur die eine Wahrheit?
Was wir sehen, hören, fühlen, das wirkt oft echt, aber wie viel davon ist gefiltert? Von Algorithmen, von anderen Menschen oder von uns selbst? Eigentlich Fragen, die sich jeder mal stellen sollte.
Und Donovan hat genau das gemacht und sich auf die Suche gemacht nach der Wahrheit über die Wahrheit. Viel Spaß damit.
Schließ deine Augen und stell dir vor, du sitzt in einer Höhle. Du bist gefesselt. Das Einzige, was du siehst, sind Schatten auf der Wand. Du warst schon immer dort. Du kennst keinen anderen Anblick. Die Umrisse vor dir sind deine Wahrheit. Nie würdest du auf die Idee kommen, dass diese Schatten von echten Gegenständen kommen könnten. Denn die hast du ja noch nie gesehen. Eines Tages kommt aber jemand und bindet dich los. Zum ersten Mal erblickst du Tageslicht und siehst die Objekte, von denen die Schatten in der Höhle stammen. Die Sonne blendet dich. Du bist überwältigt von der Schönheit der Welt. Bis zu diesem Moment hat diese Welt für dich nicht existiert. Jetzt aber erkennst du sie. Und du verstehst, dass die Silhouetten in der Höhle nicht die ganze Wahrheit waren. Und jetzt kannst du deine Augen wieder öffnen. Das, was du gerade erlebt hast, ist das Höhlengleichnis, aufgestellt durch den griechischen Philosophen Platon. Damit wollte er zeigen, wie für uns Menschen das Erkennen von Wahrheit funktioniert. Es ist mit Mühe verbunden, es kann schmerzhaft sein. Aber wir erweitern unseren Horizont. Wer aber in der Höhle bleibt, wird die Wahrheit nicht erfahren. Eine alte Theorie von einem antiken Philosophen. Doch das Gleichnis ist aktueller, als man glaubt. Christoph Asmuth lehrt Philosophie an der Augustaner-Hochschule in Neuendettelsau. Und er sieht deutliche Parallelen zwischen dem Höhlengleichnis und modernen Medien.
Wenn Sie die Leute über Blasen in den sozialen Netzwerken reden hören, ja, dann sind das natürlich genau solche Elemente, die Platon kritisiert. Da wird eben nicht nach den objektiven Maßstäben geurteilt.
Sondern der Blick auf andere Perspektiven bleibt verwehrt. Das heißt, wer Wahrheit finden möchte, muss offen für einen Perspektivwechsel sein. So lehrt das Platon. Aber wann genau ist denn eine Behauptung wahr?
Im Grunde hat die Antike einen praktischen Vorschlag gemacht. Die hat gesagt, wenn unsere Sätze mit der Wirklichkeit übereinstimmen, dann ist das wahr.
Dazu gibt es ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Stellen wir uns vor, draußen regnet es. Wenn ich dann sage, ach, es regnet gerade, stimmt meine Aussage mit der Wirklichkeit überein. Ich habe die Wahrheit gesagt. Zugegeben, das ist ein wirklich sehr einfaches Beispiel. Komplizierter wird es, wenn wir zum Beispiel über eine Gerichtsverhandlung sprechen. Da werden Zeugen befragt, Beweismittel angeschaut und Indizien gesammelt.
Und so ergibt sich für den Richter irgendwie ein zusammenhängendes Bild von dem Ereignis, das jetzt bei dem Gerichtsprozess in Rede steht. Da ist der Richter gar nicht in der Lage, tatsächlich selbst zu beobachten, was passiert ist.
Aber wie soll der Richter da die Wahrheit herausfinden? Schließlich kann er die Wirklichkeit ja nicht mehr mit den Aussagen abgleichen. Die Wahrheitsfindung funktioniert für den Richter ganz anders, wie Christoph Asmuth erklärt.
Das Kriterium, das der zugrunde liegt, ist die Kohärenz von Aussagen. Deswegen nennt man so eine Theorie, die sowas macht, Kohärenztheorie der Wahrheit.
Kohärenz bedeutet übersetzt aus dem Lateinischen ungefähr Zusammenhang. Der Richter schaut also, ob die einzelnen Aussagen irgendwie zusammenpassen. Eine Art riesiges Puzzlespiel.
Da wird nicht mehr danach gefragt, ob irgendeine Aussage mit dem Sachverhalt übereinstimmt, weil der Sachverhalt ist nicht mehr da. Also die Tat ist geschehen, alles schon passiert, ja. Man muss jetzt irgendwie im Nachhinein rekonstruieren. Es stellt sich eine Kohärenz ein und der Richter, der fällt sein Urteil. Das kann falsch sein.
Denn die kohärente und logisch zusammenhängende Wahrheit vor Gericht entspricht möglicherweise nicht der Realität. Zeugen können lügen, Beweise können falsch zugeordnet sein. Trotzdem sprechen wir von Wahrheit. Das heißt, Wahrheit ist immer auch ein ungenauer Begriff. Wenn wir etwas für wahr halten, muss das nicht unbedingt wirklich stimmen. Denn Wahrheit ist auch oft künstlich hergestellt. Das passiert immer dann, wenn wir Aussagen nicht so einfach überprüfen können wie im Beispiel mit dem Regen. Trotzdem können wir aber in vielen Fällen genau zwischen wahr und falsch unterscheiden. Daher sei es wichtig, nach der Wahrheit zu streben, betont Christoph Asmuth. Er sieht vor allem in den letzten Jahren die Wahrheit in Gefahr.
Ich glaube, die größte Bedrohung ist, dass es keinen Willen zur Wahrheit gibt. Dass die Wahrheit, ob das jetzt wahr ist oder nicht, spielt einfach keine richtige Rolle. Hauptsache, es passt irgendwie. Man kann damit Wähler ziehen und so, wenn man bestimmte Aussagen trifft. Das meine ich damit, dass da so ein Wille zur Wahrheit irgendwie abhanden kommt.
Und das ist ein hohes Risiko, besonders für unser Zusammenleben. Denn dass Lügen und Desinformation die Demokratie bedrohen, gehört eben auch zur Wahrheit.
Wahrheit ist also nicht immer die Wahrheit, Wirklichkeit, kann aber so verstanden werden.
Ja, und die Wahrheit erkennen, das ist inzwischen ein richtiger Beruf geworden. Damit meine ich nicht nur Richterinnen, sondern JournalistInnen-Teams, die Videos und Artikel und andere Beiträge überprüfen.
Wie genau das aussieht, das hört ihr gleich bei uns. Heute geht's bei uns um Wahrheit, um Desinformation und um die Frage, wem können wir eigentlich noch glauben?
Ja, und um das ein bisschen aufzulockern, starten wir mit einem kleinen Faktencheck-Spiel von uns für euch. Ihr entscheidet, was ist wahr und was ist falsch.
Genau, wir haben 5 Aussagen rausgesucht, die von völlig absurd bis ziemlich plausibel reichen. Und ihr könnt mal mitraten, Auflösung gibt's dann nach dem nächsten Beitrag.
Los geht's, Maria, du hast die Nummer 1.
Richtig, Nummer 1. Die NASA hat in den 70ern Pflanzen auf dem Mond gezüchtet.
Nummer 2. In der EU dürfen krumme Gurken nicht verkauft werden, Bananen hingegen müssen gekrümmt sein.
Und die 3. Wenn du nachts im Auto das Licht anmachst, kannst du ein Bußgeld kriegen.
Nummer 4. In Deutschland darf man sein eigenes WLAN nicht mit den Nachbarn teilen.
Und die 5. Die Krankheit Masern ist mittlerweile so selten, dass das Risiko einer Impfung höher ist als der Nutzen.
So, und was denkt ihr? Was stimmt? Was ist Quatsch? Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, schreibt's euch auf.
Im Beitrag gleich geht's jedenfalls um Leute, die es wissen müssen. Ihr habt bestimmt schon mal von Korrektiv gehört oder vom ARD-Faktenfinder oder den Faktencheckern der Deutschen Presseagentur.
Tatsächlich gibt's aber auch bei uns in Bayern ein Faktencheck-Team. Sie nennen sich der Faktenfuchs. Und was genau die tun, wenn irgendwo im Netz Unsinn behauptet wird, das hört ihr jetzt von Jan.
Ob in Reden von Politikern, in Online-Artikeln oder in Kommentarspalten auf Social Media. Immer häufiger werden Desinformation und Fake News verbreitet und Fakten ignoriert. Gefühlte Wahrheiten statt Wirklichkeit, Behauptung statt Tatsache. Die Grenze ist nicht immer klar. Mehr Klarheit wollen journalistische Faktencheck-Teams schaffen. Wie viele andere Medienhäuser hat auch der Bayerische Rundfunk eine solche Einheit. Der Faktenfuchs. Jana Heigl ist seit 2024 Leiterin des Spezialistenteams. Sie blickt mit Sorge auf die aktuelle Lage von Fakten.
Ich finde es schon erschreckend, dass es für viele einfach nicht mehr so wichtig ist, was Fakt ist und was nicht. Und das ist ja genau das, was Desinformation erreichen will. Das Ziel ist, Zweifel zu streuen und dass niemand mehr weiß, was stimmt jetzt eigentlich und was nicht. Und dann ist es einfach irgendwann egal. Das ist so die ganz, ganz große Gefahr.
Soweit die Ausgangslage. Nur, wie geht man damit um? Für den 29-jährige Heigl geht es auch darum, das Vertrauen in Medien wieder zu stärken.
Ich glaube, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man es einfach so weiterlaufen lässt. Mir ist es wichtig, dass ich da was dagegen setze und das erlaubt mir dieser Job.
Doch wie genau arbeitet ein Faktencheck-Team? Wie auf der Internetseite des Faktenfuchs zu lesen ist, wollen die Journalisten zunächst klären, was behauptet wird. Weitere Fragen sind zum Beispiel, ob es dafür Belege gibt oder nicht und ob Hinweise wissenschaftlich fundiert sind. Aber welche Inhalte werden eigentlich geprüft?
Das erste ist, es muss überprüfbar sein, also es muss eine Tatsachenbehauptung sein. Eine Meinung ist kein Material für einen Faktencheck. Dann muss es relevant sein, und zwar relevant für unser Publikum, das heißt Menschen in Bayern. Und es muss verbreitet sein. Also wir wollen wirklich vermeiden, dass wir eine Behauptung, die eigentlich noch gar nicht so viele Leute kennen, dadurch größer machen, dass wir sie aufgreifen.
Auf der Suche nach solchen Inhalten recherchieren Heigl und ihre Kolleginnen und Kollegen viel. Sie bekommen aber auch Hilfe von einem sogenannten Social Listening Tool. Das Programm scannt über 460 Millionen Quellen im Netz, darunter auch Kommentarspalten. Haben die gefundenen Inhalte auch die Diskussion in der Redaktion überstanden, werden sie detailliert geprüft. Wie genau, erklärt Heigl anhand eines ihrer aktuellsten Themen.
Wir gehen von einer Behauptung aus, in dem Fall war es die falsche Behauptung, dass Sonnencreme giftig sei und Krebsauslöser. Und was wir dann machen, ist, dass wir erstmal gucken, okay, was sagt denn die Studienlage, was sagen denn auch die Behörden, die dafür zuständig sind. In dem Fall wäre es das Bundesamt für Risikobewertung, die einen Blick auf solche Mittel haben. Und dann schauen wir, haben die schon was auf ihrer Webseite, das man verwenden könnte, wenn da noch was fehlt oder wenn wir noch Fragen haben, schreiben wir eine Anfrage, eine Presseanfrage an die jeweiligen Behörden. Wir versuchen, so viele Quellen wie möglich und vor allem auch wie nötig zusammenzusuchen, die am Ende dann ein Gesamtbild ergeben können.
Manchmal dauere dieser Prozess einige Tage, oft aber auch über 2 Wochen. Und dann hat auch die Teamleiterin noch eine wichtige Aufgabe.
Bevor ein Faktencheck von uns veröffentlicht wird, lesen ihn mindestens 3 Leute, jeweils 2 inklusive mir aus unserem Faktencheck-Team und dann auch immer noch jemand aus unseren Fachredaktionen. Also beispielsweise, wenn wir was zu Corona machen, dann binden wir da unsere Wissensredaktion ein.
Am Ende des aufwendigen 6-Augen-Prinzips stehen dann ein Online-Artikel, Social-Media-Posts und Radiobeiträge zum Thema. Von großem Aufwand kann bei der meisten Desinformation hingegen selten die Rede sein.
Wir sehen nach wie vor, dass Desinformation nicht gut gemacht sein muss. Die Qualität der Desinformation ist total egal. Es geht darum, dass Meinungen bestätigt werden. Und da sind wir wieder beim Confirmation Bias. Wenn was in mein Weltbild reinpasst, glaube ich's.
Immer wieder setzt sich Heigl in ihrer Arbeit mit Desinformation aus Russland auseinander. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen versuchte die Journalistin, pro-russische Desinformation zurückzuverfolgen und Verknüpfungen mit der Regierung im Kreml zu finden.
Es war wirklich sehr, sehr schwer, weil das natürlich alles sehr verdeckt passiert. Und diese Narrative, diese prorussischen Narrative, die ja meist vor allem gegen die Ukraine gehen, die verfangen einfach. Und das merken wir dann in unserem Monitoring. Es kommt immer wieder das Gleiche. Und das finde ich eigentlich am spannendsten, weil das die Dinge sind, die wirklich auch echt einen schwerwiegenden Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Demokratie haben.
Zumal es heutzutage immer mehr Wege gibt, falsche Behauptungen und gezielte Desinformationen zu verbreiten.
Wir haben künstliche Intelligenz, das eine viel, viel größere Rolle spielt. Einerseits dadurch, weil ja Desinformation bzw. Fakes einfach viel, viel schneller und leichter und günstiger erstellt werden könnten. Auf der anderen Seite aber auch, weil sie viel leichter personalisiert werden können. Und da sehe ich persönlich die größte Gefahr drin.
Die KI sammelt dabei persönliche Daten, die jeder und jede im Internet von sich preisgibt. So entsteht ein Profil mit Interessen, Ängsten und politischen Einstellungen. Darauf wird die Desinformation oder der Fake dann zugeschnitten. Klar ist also, es geht um jeden Einzelnen. Wie verhalte ich mich im Internet? Welchen Quellen schenke ich Vertrauen? Expertin Jana Heigl vom BR Faktenfuchs empfiehlt,
insgesamt, glaube ich, der wichtigste Tipp ist, sich selber zu beobachten. Wenn man merkt, okay, da werde ich jetzt echt wütend oder da werde ich traurig oder kriege Angst oder so, das sind genau die Gefühle, die ausgelöst werden sollen durch Desinformation. Und wenn ich das merke, dann sollte ich einen Schritt zurücktreten, einmal noch mal genauer drauf gucken und ganz, ganz häufig sind die nicht so schwer zu entlarven. Wenn es kniffliger ist, dann einfach googeln, beziehungsweise es gibt super viele Faktencheck-Redaktionen, die freuen sich über Hinweise, über Fragen und so weiter und nehmen das danach auf.
Und wie lief's beim Quiz? Überraschung, alle 5 Aussagen waren fast komplett erfunden.
Und, habt ihr uns was davon geglaubt? Also mal ehrlich, nur dass Gurken in der EU nicht zu krumm sein dürfen, das war mal wahr. Allerdings gibt's die Regel seit 17 Jahren nicht mehr. Die Mindestkrümmung für Bananen, da habe ich gerade gelogen.
Licht dürft ihr nachts im Auto anmachen, natürlich. WLAN mit den Nachbarn teilen auch. Und die Masern sind wirklich gefährlich und gar nicht so selten. Also unbedingt impfen, denn Impfschäden wiederum sind extrem selten. Auch wenn ihr auf Social Media viele Aussagen finden werdet, die das Gegenteil behaupten. Fake News in dem Fall.
Genau, und das zeigt auch, wie schnell man auf falsche Infos reinfallen kann, auch wenn sie erstmal logisch klingen. Genau deshalb gibt es das Faktenchecker-Team vom BR, den Faktenfuchs. Die sind übrigens auch Teil vom internationalen Fact-Checking Network, kurz IFCN.
Neben den klassischen Faktenchecks gibt es da auch Erklärstücke, wie Falschmeldungen entstehen und Medienkompetenzkurse für alle, die den Überblick behalten wollen.
Also wenn euch das nächste Mal eine Behauptung begegnet, wo ihr das Gefühl habt, okay, das könnte suspekt sein, einfach mal kurz durchatmen, Fakten checken oder, wenn ihr euch ganz unsicher seid, Fakten checken lassen von einem Team wie Faktenfuchs.
Ihr hört Rabbit Radio mit Finn und Maria und uns zugeschalten ist jetzt Susanne Köhler. Sie ist Künstlerin aus Frankfurt und Teil des KünstlerInnen-Kollektivs Die Wahrheitskämpfer.
Die Wahrheitskämpfer zeichnen Porträts von getöteten und inhaftierten Journalistinnen. Mittlerweile sind es fast 900 davon. Und Susanne hat etwa 150 davon gezeichnet.
Hi Susanne, schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, Susanne, du hast kürzlich erst wieder einen getöteten Radiojournalisten gezeichnet, dieses Jahr 3. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Also ich bin dazu gekommen, Journalisten, die ermordet wurden, zu zeichnen, weil ich mich selber schon sehr ängstlich gefühlt habe, als Charlie Hebdo damals passiert ist, vor 10 Jahren. Ich zeichne halt Comics, auch politische Comics, und da hatte ich richtig Angst, dass plötzlich bei mir einer reinkommt und mich erschießen möchte. Und dann habe ich halt in der Zeitung gelesen, dass ein Journalist in Mexiko ermordet wurde, der vorher Todesdrohungen bekommen hat, und der hat trotzdem weitergearbeitet, wurde dann schließlich ermordet. Und es hat mich dann so beeindruckt, wie mutig der gewesen sein muss, dass er trotz Morddrohungen weiter für uns Informationen sammelt, die Wahrheit ans Licht bringt, dass ich dem ganz spontan einfach ein Denkmal setzen wollte. Und da ich Porträts zeichne, habe ich dann halt ein Porträt gezeichnet. So ging das ganze Projekt los.
Dann war er quasi auch der Erste, den du gezeichnet hast.
Ja, genau.
Und für dich war das so ein... Sorry.
Ich habe das im Internet halt ganz schnell finden können, weil einfach, wenn man einen Namen bei Google eingibt, dann kriegt man sofort das Bild. Und ich wollte unbedingt dem sein Gesicht halt sehen, um das alles glauben zu können.
Ja.
Aber das heißt, du hast für dich so beschlossen, diese Angst, die du selber nach Charlie Hebdo fühlst, die nutzt du jetzt, du lässt dich nicht unterkriegen und du machst was Kreatives draus.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall gemerkt, dass, wenn wir schon ängstlich sind hier, in was für Gefahren sind die halt in Mexiko zum Beispiel? Und dann habe ich es richtig wie so eine Pflicht auch ein bisschen gefühlt, dass wir hier im sicheren Deutschland für diese Menschen halt was tun können, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden und dass ihre Geschichten, vor allem wegen der sie umgebracht wurden, weitererzählt werden. Und genau das schreiben wir auf unserer Webseite dann auch noch dazu.
Wie hat sich denn so deine Sicht auf diese Menschen seit deinem Projekt verändert?
Mir passiert es immer wieder, dass ich völlig baff bin, wenn ich lese, was es für mutige Leute gibt. Also das überwältigt mich immer wieder. Und ich muss sagen, ich bin eher noch mehr erstaunt, was manche Leute wirklich auf sich nehmen, auch ihren Familien, wenn sie bedroht werden, um einfach ihren Beruf zu machen. Also mein Respekt ist eigentlich immer größer geworden.
Du hast eben schon gesagt, ihr habt 2015 angefangen, unmittelbar nach Charlie Hebdo. Euer Verein zeichnet jetzt seit mittlerweile 10 Jahren. Hast du den Eindruck, eure Arbeit verändert irgendwas?
Manchmal treffen wir Journalisten, die jetzt wieder aus dem Gefängnis freigekommen sind. Und das sind immer sehr berührende Momente, weil die sind uns sehr dankbar, auch wenn sie jetzt während ihrer Zeit im Gefängnis das gar nicht direkt mitbekommen haben, dass wir sie gezeichnet haben. Und die sagen im Nachhinein dann sowas wie, jetzt weiß ich, wo ich meine Kraft hergefunden habe. Ihr habt irgendwie an uns geglaubt und an uns erinnert. Und wir haben natürlich unheimlich viele interessante Menschen kennengelernt durch dieses Projekt. Die ganze Szene, die sich für Menschenrechte einsetzt, das sind wirklich alles sehr wunderbare Menschen.
Wie findet ihr denn die JournalistInnen? Also du hast jetzt vorhin schon gesagt, damals hast du gegoogelt nach dem Bild. Ist es heute noch so oder habt ihr irgendwie, keine Ahnung, einen Verteiler? Wer zeichnet da wen dann auch? Das sind ja so ein paar Fragen, die da auftauchen.
Also bei diesem ersten Fall bin ich ja zufällig in einem kleinen Zeitungsartikel da drauf gestoßen. Aber inzwischen sind wir natürlich da professioneller. Es gibt verschiedene NGOs, die sich halt um Journalisten kümmern, zum Beispiel Reporter ohne Grenzen. Das sind die bekanntesten. Aber auch die UN schreibt jedes Mal, wenn ein Journalist ermordet wird, eine Protestnote. Und dann haben wir die Namen, dann kriegen wir mit. Also da ist wieder jemand ermordet worden und dann fangen wir an halt zu recherchieren im Internet. Ich lege dann lange, lange Listen an. Also wir haben von allen Ländern sehr viele Namen, weil wir machen ja auch Fälle aus der Vergangenheit, nicht nur die ganz aktuellen. Und dann verwalte ich diese Sachen. Und immer wenn ein Künstler sagt, ich möchte jetzt gerne wieder ein Porträt zeichnen, dann kann ich in dieser Liste halt schauen und dann was vermitteln, sodass wir niemanden doppelt zeichnen. Ja. Das ist ab und zu mal passiert. Dann war das noch etwas chaotischer, der Prozess.
Genau. Wieso der Name? Also die Wahrheitskämpfer, das ist ja schon ein spezieller Name. Wie seid ihr drauf gekommen?
Also erstmal muss ich sagen, die Wahrheitskämpfer sind nicht wir Künstler, die jetzt dieses Projekt machen, sondern die Wahrheitskämpfer, das sind die Journalisten natürlich gemeint damit. Und witzigerweise hat ein Journalist diesen Namen erfunden. Das war nämlich mein allererstes Interview mit einer Zeitung, den ich unsere ersten 10 Porträts gezeigt habe. Und in diesem Gespräch fiel das Wort Wahrheitskämpfer. Ich weiß nicht mehr, ob mir das so spontan eingefallen ist oder der Journalistin. Und das war dann auch in der Überschrift in dem Artikel zu sehen. Und da dachte ich, oh, das ist ein cooler Name für unser Projekt.
Ja, finde ich, trifft auch zu irgendwie. Es denkt direkt, also regt zum Denken an auch. Deine Zeichenstile, als ich mir deine Zeichnungen so angeschaut habe, die unterscheiden sich immer sehr. Hast du da irgendwie Kriterien, nach denen du entscheidest, wie du die Person zeichnen möchtest?
Also das weiß ich meistens am Anfang nicht. Das ergibt sich eigentlich daraus in der Auseinandersetzung mit dem Gesicht, was ich ja auf dem Foto dann sehe. Und da lasse ich mich dann so lenken, ja. Das weiß ich eigentlich vorher nicht. Aber für das Projekt finde ich es sehr, sehr toll, dass wir so ganz viele unterschiedliche Stile dort haben. Also jetzt nicht nur, dass ich gerne in verschiedenen Stilen zeichne, sondern auch, dass wir über 100 Künstler sind, wo auch jeder seine ganz eigene Art hat zu zeichnen. Das finde ich eine große Bereicherung, weil halt wir wollen das Individualistische von den Journalisten auch betonen. Jeder Journalist ist ein Mensch, der völlig seine eigene Persönlichkeit hat, weshalb wir nicht so gerne halt das mit den Fotos machen würden. Ja. Man könnte auch Fotos veröffentlichen, aber so ist das nochmal betont und es macht es auch lebendiger, finde ich.
Du hast jetzt schon gesagt, Menschen, die für Wahrheit kämpfen, sind die Inspiration für das Projekt, beziehungsweise überhaupt der Grund, warum dieses Projekt existiert. Was bedeutet für dich persönlich Wahrheit?
Also für mich persönlich ist natürlich Wahrheit in unserem Zusammenhang jetzt von dem Projekt, dass einfach, es wird nicht geschwiegen. Die Wahrheit ist, dass die Dinge ausgesprochen werden. Die Wahrheit ist, dass nicht vertuscht wird, dass irgendwelche mächtigen Leute sich einfach nicht an die Gesetze halten, andere vergewaltigen oder umbringen. Und dann ist immer der Staat schläft. Ja, der Staat kümmert sich nicht drum, dass Gesetze übertreten werden. Es werden Regenwälder abgeholzt. Und dann kommen halt die Journalisten und sagen einfach die Wahrheit im Sinne von, wir dürfen das nicht unter den Tisch kehren. Und wir haben halt keine Angst, uns mit den Mächtigen anzulegen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Wir sagen das, weil die meisten schweigen ja, wenn sie sehen, dass irgendwo Unrecht geschieht. Die haben Angst und vielleicht kriege ich Ärger oder ich will keinen Konflikt haben. Mhm. Und das ist jetzt dieser Wahrheitsbegriff, den finde ich ganz wichtig. Also Wahrheit ans Licht, Dinge ans Licht bringen, die sonst vertuscht werden.
Wir haben es, glaube ich, vorhin schon gesagt, euer Künstlerkollektiv wird ja dieses Jahr schon 10 Jahre alt. Wie würdest du denn sagen, hat sich der Begriff Wahrheit in der Zeit in deinen Augen verändert?
Also mir ist halt bewusster geworden, weil ich habe mich ja vorher auch nicht so mit Journalismus direkt beschäftigt, dass die Journalisten schon eine gewisse Disziplin halt einhalten. Das hat mich sehr beeindruckt, dass sie halt eine Wahrheit nicht einfach so raushauen, sondern das wird überprüft. Da werden mehrere Quellen gefragt. Die müssen voneinander unabhängig sein. Das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst. Und es wird auch nochmal derjenige, um den es geht, der wird auch immer nochmal zum Interview gebeten, bevor man dann die Wahrheit konstruiert, beziehungsweise die Journalisten waren ja meistens bei den Verbrechen oder bei den Missetaten nicht dabei, sodass das dann abgesichert ist, dass das nicht irgendwelche falschen Nachrichten sind, die dann die Leute irgendwie kirre machen.
Wenn man jetzt auf die Rankings schaut von Reporter ohne Grenzen, dann merkt man ja, die Lage der Pressefreiheit verschlechtert sich weltweit von Jahr zu Jahr immer weiter. Merkt ihr das bei euch am Zeichentisch?
Also für uns ist das stimmungsmäßig natürlich sehr bedrückend, weil wir arbeiten ja im Prinzip dagegen, dass wir so diese Ohnmacht fühlen. Ja, wir wollen ja gerade was tun. Und dann werden aber trotzdem werden die Lage in vielen Ländern wird halt einfach nicht besser, sondern die wird eher schlimmer. Das finde ich schon sehr bedrückend. Insofern, wir machen aber auf jeden Fall weiter. Am Anfang wurden sogar mehr Journalisten umgebracht. Als wir angefangen haben, waren das über 70 im Jahr. Jetzt sind es manchmal nur 40, sodass man sagen kann, das ist halt im stetigen Fluss. Oft sind es auch mehr Inhaftierte dann dafür und nicht so viele, die ermordet werden.
Jetzt kürzlich wart ihr ja erst mit einer Ausstellung auch hier in Ansbach tatsächlich. Vielleicht magst du kurz einmal sagen, wo man euch das nächste Mal sehen kann.
Also das nächste Mal machen wir eine Ausstellung in Lich in Hessen. Da gibt es ein großes Stadtfest, ein Kunstmarkt ist das. Da ist die ganze Altstadt voller Kunst und da haben wir ein großes Zelt und da wollen wir Menschen erstmal unsere Porträts zeigen. Wir haben eine Wanderausstellung. Da zeigen wir immer so ungefähr 50 Porträts auf einmal mit Steckbriefen und da wird genau erklärt, was passiert ist. Und wir wollen Leute halt anregen, auch bei uns mitzumachen. Das ist uns immer ganz wichtig. Wir wollen selber dort vor Ort zeichnen. Wir zeichnen ja immer nach Fotos. Klar, die Leute sind ja schon tot, die wir zeichnen. Und dort wollen wir auch erklären, wie man recherchiert, wie man Texte schreibt, weil wir suchen auch immer Leute, die Texte schreiben. Und das ist die Ausstellung in Licht. Das heißt das Scheunenfest. Das ist im September.
Genau, 13. und 14. September. Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angekratzt, wie man euch unterstützen kann. Genau, vielleicht wollen wir das auch nochmal aufgreifen. Schreiben hast du jetzt gerade schon gesagt. Und wie kann man euch denn noch unterstützen?
Also man kann es unterstützen, indem man einfach sagt, ich möchte ein Porträt zeichnen. Und dann bekommt man halt von uns einen Fall angeboten. Das ist alles ehrenamtlich natürlich, muss ich noch dazu sagen. Also bei uns können wir keine Honorare zahlen, ist alles ehrenamtlich, aber die Leute sind immer trotzdem sehr gerne dabei, weil sie auch das Gefühl haben, mit ihrer Kunst auch mal was Politisches zu machen. Ja, nicht nur so für die schöne Wand irgendwas zu malen, sondern wirklich auch da wirksam zu sein. Man kann uns halt helfen bei der Textrecherche, also jetzt vor allem Menschen, die sich mit Journalismus beschäftigen, die suchen wir immer sehr stark.
Ja, da bist du bei unseren Hörern auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Da bin ich auch sehr froh, dass ich hier von euch gefunden wurde. Also man kann einfach, wir würden dann einfach einen Namen auch sagen. Also wenn jemand jetzt ein Porträt zeichnet, dann sagen wir, okay, wir brauchen auch noch den Steckbrief. Wir würden so eine ganz kleine Anfangsrecherche liefern, ja, weil ich muss ja immer erstmal gucken, ob es die Journalisten überhaupt, ob es da Fotos gibt und so weiter. Und dann könnte jetzt jemand, der mitmachen möchte, selber sich jetzt im Internet auf den Weg machen, die verschiedensprachigen Portale abklappern. Da kann ich auch Hilfestellung geben. Wir haben ja da unsere Erfahrungen, wo man halt fundierte Texte findet und dann daraus einen Steckbrief zusammenstellen, der den Menschen nochmal darstellt. Also was hat er für eine Ausbildung gehabt? Warum ist er denn überhaupt in Konflikt geraten? Warum ist er jetzt mal wegen ins Gefängnis gesteckt worden oder ermordet worden? Was ist danach passiert? Diese ganzen Sachen kann man dann recherchieren. Das ist jedes Mal sehr, sehr spannend, ein Blick hinter die Kulissen der Länder, von denen man das teilweise gar nicht vermutet, wie krass es dazugeht. dann uns diesen Text abliefert und dann ist das so unsere Teamarbeit. Die einen machen die Porträts, die anderen zeichnen, schreiben die Texte. Dann haben wir auch noch natürlich Social Media, da sind wir jetzt nicht so intensiv dabei. Da suchen wir auch immer Leute, die sich da gerne für die Sache einsetzen. Und man kann natürlich auch Geld spenden. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, den haben wir vor 5, 6 Jahren gegründet. Ja. Und man kann auch Mitglied in unserem Verein werden. Aber um jetzt teilzunehmen an der Arbeit, an der Teamarbeit, muss man nicht Mitglied vom Verein sein.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Susanne Köhler. Das war ein sehr spannender Einblick in eure Arbeit bei Wahrheitskämpfer.
Was wäre, wenn alles, was eigentlich geheim bleiben soll, plötzlich öffentlich wird? Interne Mails, Kriegsberichte, vertrauliche Regierungsdokumente, für alle zugänglich. Genau dafür gibt's WikiLeaks. Finn, du hast dich damit beschäftigt. Was genau ist denn das für eine Plattform?
Also im Kern ist WikiLeaks ein Ort für Whistleblower, also für Menschen, die geheime Informationen öffentlich machen wollen. Die tun das oft aus Gewissensgründen. Und diese Plattform, also WikiLeaks, wurde eben gegründet, um genau den Menschen da unter die Arme zu greifen und das zu ermöglichen. Die ist sicher, sie ist anonym und ohne redaktionelle Filter.
Und die Person dahinter ist Julian Assange, ist heute einer der umstrittensten Figuren unserer Zeit, Held oder Straftäter?
Genau um die Frage geht es auch in dem Beitrag. Ich habe versucht, seine Geschichte nachzuzeichnen und zu zeigen, was sein Fall über Pressefreiheit und den Umgang mit Wahrheit heute aussagt.
Wanted for telling the truth, der Fall Assange.
London vor genau 13 Jahren, der 19. Juni 2012. Die Straßen rund um Knightsbridge sind geschäftig wie immer. Touristen schlendern in den Schaufenstern von Harrods vorbei, Taxis hupen. Irgendwo in der Menge bewegt sich ein Mann entschlossen in Richtung der ecuadorianischen Botschaft. Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, wagt einen letzten verzweifelten Schritt. Noch weiß er nicht, dass genau dieses Botschaftsgebäude für beinahe 7 Jahre zugleich sein Zuhause und sein Gefängnis sein würde. Doch wie konnte es so weit kommen? Seit August 2010 steht Julian Assange im Visier schwedischer Behörden. Sie werfen ihm sexuelle Übergriffe an 2 Frauen vor. Die schwedische Justiz hat deshalb einen Haftbefehl erlassen und fordert seine Auslieferung von Großbritannien. Doch Assange wehrt sich mit allen Mitteln. Denn für ihn steht viel auf dem Spiel. Er befürchtet, dass eine Auslieferung nach Schweden der erste Schritt sein könnte, um ihn letztlich an die USA zu übergeben. Dort erwartet er eine langjährige Haft, im schlimmsten Fall sogar die Todesstrafe. Kurz nach seiner Flucht in die Botschaft spricht Assange mit ABC News und erklärt:
We now have intelligence on public record that the FBI file in its case preparation now runs to 48,135 pages.
Ein gigantischer Rechtsfall. Doch warum eigentlich? Die USA werfen ihm vor, durch die Veröffentlichung geheimer Dokumente die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Das wohl bekannteste Beispiel? Collateral Murder.
Light them all up.
Come on, fire!
Collateral Murder. So nennt WikiLeaks ein Video aus dem Irakkrieg. Es zeigt, wie US-Soldaten aus einem Kampfhubschrauber heraus auf Zivilisten feuern. Darunter auch 2 Reuters-Journalisten.
Come on, let us shoot! Oh yeah, look at those dead bastards. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle.
That's right.
Die Bilder lösten weltweit Empörung aus und machten Assanges Plattform WikiLeaks schlagartig bekannt. Eine offizielle Anklage durch die USA wegen der Veröffentlichung gibt es 2012 noch nicht. Die kommt erst Jahre später. Zurück nach London, zu Julian Assange im Juni 2012. Er überquert die Straße und hat nun sein Ziel erreicht. Die ecuadorianische Botschaft. Eigentlich steht er wegen seiner geplanten Auslieferung an Schweden unter Arrest und muss eine Fußfessel tragen. Doch die hat er einfach kurz zuvor entfernt. Er klingelt und betritt die Botschaft. Wenig später sickert die Nachricht durch. Kamerateams, Reporter und Schaulustige strömen herbei. Die Polizei riegelt das Gebäude ab und kündigt an, Assange zu verhaften, sobald er herauskommt. Die ABC News-Korrespondentin Lisa Miller berichtet live vor Ort.
He is inside. We've had that confirmed by the Ecuadorian representative via a statement. The foreign minister Ricardo Patino has said that he is seeking political asylum. So I've tried the buzzer on the front door, but no answer.
Assange sitzt fest. Wird ihm die Wahrheit zum Verhängnis? Assange ist ein Digital Native, noch bevor es den Begriff überhaupt gibt. Schon als Teenager hackt er sich in Netzwerke, denn er ist fest überzeugt, dass Informationen frei sein sollten. Später wird er deshalb zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und er entwickelt Software, um Whistleblower zu schützen. 2006, mit 35 Jahren, gründet er WikiLeaks, eine Plattform, auf der geheime Dokumente veröffentlicht werden können. Schon vor Collateral Murder macht WikiLeaks mit Enthüllungen über Banken, Krieg und Korruption Schlagzeilen. Nach den ersten Enthüllungen folgt der eigentliche Wendepunkt. WikiLeaks veröffentlicht ab 2010 zusammen mit führenden Zeitungen wie dem Spiegel, dem Guardian und der New York Times etwa eine Dreiviertelmilliarde vertraulicher Dokumente. Die Journalistin Nicole Dittmer beschreibt das 2019 bei Deutschlandfunk Kultur so.
Viele Medien haben ja in den vergangenen Jahren bei spektakulären Enthüllungen mit WikiLeaks immer wieder kooperiert. Zum Beispiel bei den Protokollen aus den US-Botschaften, aber auch schon bei Material über die Übergriffe von US-Soldaten.
Die hunderttausenden Dokumente aus dem Leak stammen von Chelsea Manning. Als US-Soldatin hatte sie geheime Militärberichte und diplomatische Telegramme kopiert und an WikiLeaks übergeben.
I stopped seeing just statistics and information and I started seeing people. Counterinsurgency warfare is not a simple thing. It's not as simple as like good guys versus bad guys. It is a mess.
Manning wird verhaftet, vor ein Militärgericht gestellt und zu 35 Jahren Haft verurteilt. Eine der härtesten Strafen für einen Whistleblower in der US-Geschichte. Nach 7 Jahren Haft wird sie von Präsident Obama begnadigt.
It has been my view that she had served a significant amount of time, that it made sense to commute her sentence. I feel very comfortable that justice has been served and that a message has still been sent.
Und diese Botschaft ist deutlich. Die USA verschärfen Gesetze gegen Whistleblower, Journalisten und Plattformen wie WikiLeaks. Die Veröffentlichungen lösen politische Debatten und diplomatische Krisen aus. Für Assange spitzt sich die Lage zu. Viele Medien, die anfangs mit WikiLeaks kooperiert hatten, distanzieren sich. Der freie Journalist Daniel Boos sagt dazu 2019 bei Deutschlandfunk Kultur:
Dieses Verhältnis war schon immer ambivalent. Journalisten haben Assange einerseits gerne angezapft, um an das Material zu kommen. Bei der konkreten Zusammenarbeit aber gab es schon immer viel Streit. Also für Julian Assange war Journalismus immer ein Werkzeug des Aktivismus. Assange hat sich aber nicht an journalistische Prinzipien gehalten, zum Beispiel wenn es darum ging, Kollateralschäden zu vermeiden. Assange wollte etwa bei den Unterlagen über die Aktivitäten der US-Soldaten in Afghanistan nichts anonymisieren. Das ging den Redaktionen, die er geliefert hat, dann doch zu weit.
Dass er mit den Enthüllungen ohne Anonymisierung auch Menschen im Irak gefährdet, nimmt er bewusst in Kauf. Denn die Wahrheit ist für ihn an dieser Stelle das höchste Gut. 2010, nach den Enthüllungen von WikiLeaks, beginnen die US-Behörden gegen Julian Assange zu ermitteln. Für Assange und seine Anhänger steht dabei die Wahrheit im Mittelpunkt. Das Recht der Öffentlichkeit zu erfahren, was wirklich hinter verschlossenen Türen geschieht.
Wars can be started by lies. Peace can be started by truth. So that is our task and it is your task. Go and get the truth.
Im Sommer 2010 reist er für einen Vortrag nach London. Kurz darauf erlässt Schweden einen internationalen Haftbefehl wegen des Verdachts sexueller Übergriffe. Assange stellt sich im Dezember 2010 freiwillig der britischen Polizei und wird zunächst in Untersuchungshaft genommen. Später lässt ihn die Behörde auf Kaution frei, aber mit strengen Auflagen und einer elektronischen Fußfessel. Er darf England nicht verlassen. Die Auslieferung nach Schweden droht. Assange sitzt fest. Die Vorwürfe aus Schweden bestreitet Assange. Mit seinen Anwälten geht er gegen die Überstellung vor. Erfolglos. Nachdem alle juristischen Mittel ausgeschöpft sind, entscheidet sich Assange am 19. Juni 2012 für den radikalen Schritt, den ihr schon am Anfang gehört habt. Er bittet in der Botschaft von Ecuador um Asyl.
While my freedom is limited, at least I am still able to communicate, unlike the 232 journalists who are in jail tonight.
Fast 7 Jahre lebt Assange dort, bis Ecuador ihm 2019 das Asyl entzieht. Die britische Polizei nimmt ihn fest. Assange kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis in London. Dort wird er weitere 5 Jahre bleiben. 2018 erheben die USA 18 Anklagepunkte gegen Assange, 17 davon nach dem Spionagegesetz. CIA-Direktor Mike Pompeo:
It's time to call out WikiLeaks for what it really is. a non-state hostile intelligence service.
Ein Novum. Nie zuvor wurde eine Einzelperson nach diesem Gesetz angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.
Assange is charged with conspiracy to commit computer intrusion for agreeing to break a password to a classified US government computer,
schreibt das US-Justizministerium. Genau diese Feinheit, nicht nur die Veröffentlichung, sondern die Unterstützung bei der Beschaffung der Informationen, ist juristisch entscheidend. Doch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International fordern, die Klage fallen zu lassen. Sie sehen darin einen Angriff auf die Pressefreiheit.
Statt der durch WikiLeaks ans Tageslicht gekommenen Kriegsverbrechen steht eben nun die Person Julian Assange und sein Verhalten im Mittelpunkt. Und daher fordern wir als Amnesty International die USA auf, dass sie die Anklage gegen Assange fallen lassen.
Die Vorwürfe, Assange sei sexuell übergriffig gewesen, werden nie aufgeklärt. Die schwedischen Behörden stellen die Ermittlungen 2019 wegen mangelnder Beweislage ein.
People ask what gives me hope. Well, the answer is right here. Every single day, people like you have watched over this embassy. Come rain, hail and shine.
Während seiner Zeit im Gefängnis wird Assange zunehmend zum Symbol für den Kampf um Meinungsfreiheit. Trotz oder gerade wegen seiner angeschlagenen Gesundheit. Erst im Juni 2024 kommt es zu einer Wende. Assange einigt sich mit der US-Justiz auf einen Deal. Er bekennt sich auf der westpazifischen Insel Saipan in einem Punkt schuldig, dass er illegal geheime Informationen über die nationale Verteidigung verbreitet habe. Daraufhin wird er freigelassen. Seine Haftstrafe gilt durch die Zeit in London als verbüßt. Seit fast einem Jahr lebt er in Australien. Julian Assange spaltet die Meinung. Verräter oder Held? Journalist oder Verbrecher? Sein Fall bleibt ein Prüfstein für staatliche Transparenz und für unsere Vorstellung von Wahrheit.
Danke, Jana, für die Nachrichten. Wir hören dich auch gleich nochmal in deinem Beitrag mit dem KI-Experten Harald Schmidt. Sindel, du hast mit ihm über ChatGPT gesprochen und darüber, warum der Bot im Zweifel lieber lügt, als gar nichts zu sagen.
Wir sprechen heute in der ganzen Sendung darüber, was Wahrheit eigentlich ist. Zum Beispiel, ist alles, was wir wahrnehmen, auch wahr? Das hört ihr in der nächsten Stunde. Und wir können schon mal so viel verraten, ihr solltet nicht alles glauben, was ihr denkt.
Ihr hört Rabbit Radio mit Maria und Finn. Mal ehrlich, wie oft hattet ihr heute schon ChatGPT offen?
Und prüft ihr immer nach, ob das stimmt, was die KI euch so erzählt?
Heute nutzt fast 1 Milliarde Menschen täglich künstliche Intelligenz in Form von Chatbots. Und mittlerweile wird es immer schwerer zu unterscheiden, was eine KI gemacht hat und was ein Mensch.
Und ChatGPT hatte kurz nach Launch schon über 1 Million Nutzer. Und das war Ende 2022. Aber mal ehrlich, was bedeutet Wahrheit noch, wenn diese KI uns Infos liefert, die echt klingen, aber falsch sind?
Genau da setzt unsere Reporterin Jana an. Sie hat mit ihrem Vater, Harald Sindir, gesprochen, der als KI-Experte weiß, warum ChatGPT und Co. halluzinieren, also falsche Fakten ausspucken.
Wie kann es sein, dass die KI falsche Informationen gibt?
KI ist ja viel mehr als nur die großen Sprachmodelle, über die wir jetzt gerade reden. Bei den großen Sprachmodellen kann es passieren, dass es falsche Informationen ergibt. Das kommt daher, dass so ein Modell auf den Daten trainiert wurde, die zum Beispiel im Internet verfügbar sind, also von Menschen gemacht wurden. Die können falsch sein. Es kann auch passieren, dass Informationen schlicht nicht vorhanden sind. Dann versucht so ein Modell das zu kompensieren. Also ein Stück weit arbeitet so ein Modell auf Basis dessen, was im Internet oder anderen Textkorpora vorhanden ist, und versucht auf Basis von Wahrscheinlichkeiten das nächstbeste Wort vorherzusagen. Das heißt, im Prinzip ein stochastischer Papagei.
Weiß die KI, dass sie in dem Moment Falschinformationen von sich gibt, oder geht sie davon aus, dass das alles vollkommen richtig ist, was sie da sagt?
Tatsächlich weiß die KI gar nichts. KI hat kein Wissen, auch kein Verständnis, geschweige denn sowas wie eine Seele. Diese großen Sprachmodelle sind reine Automaten. Das heißt ganz konkret, sie haben kein Verständnis für das, was sie da sagen, sondern sie arbeiten auf Basis von Mustererkennung und Wiedererkennung, auf Nähe von bestimmten Begriffen, die sie aus dem Internet gelernt haben. Und das machen sie sehr gut. Und in dem Kontext passieren natürlich auch Fehler.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Halluzinieren der KI zu umgehen?
tatsächlich, kann man das steuern. Man kann es natürlich auch ins Negative steuern. Also solche Modelle sind beeinflussbar durch Kontexte, durch Emotionen, durch die Art und Weise, wie man fragt. Man kann es aber auch im Positiven beeinflussen, indem man zum Beispiel die Frage so stellt, dass sie möglichst präzise formuliert wird, damit das Modell damit umgehen kann. Vielleicht Fragen nicht zu lange formulieren. Man kann auch entsprechend Informationen mitgeben in der Fragestellung, bereits Kontext mitgeben. Und man kann ein Modell auch vorneweg ein Stück weit parametrisieren, indem man sagt, okay, wenn ich eine Anfrage stelle, dann möchte ich mehr oder weniger Kreativität haben, ich möchte mehr oder weniger Genauigkeit haben und darüber kann man auch steuern, wie genau oder wie einheitlich ein Modell quasi antwortet.
Macht es in Bezug auf die falschen Informationen dann einen Unterschied, wenn man eine Bezahlversion einer KI nutzt?
Absolut. Die Hersteller geben unterschiedliche Modellqualitäten heraus. Die Bezahlvarianten, die sind in der Regel deutlich besser trainiert, deutlich besser ausgereift, haben auch mehr Informationen.
KI kann mittlerweile ja täuschend echte Bilder und Videos erzeugen. Kann es sein, dass wir dann bald wirklich gar nichts mehr trauen können von dem, was wir sehen?
Das ist ein großes Risiko tatsächlich, dass täuschend ähnlich simulieren kann und Dinge erstellen kann, die einer möglichen Wahrheit sehr nahe kommen, aber vielleicht doch falsch sind. Insofern ist es ein schwieriger Punkt. Da kommen die Modellhersteller dahin, dass sie versuchen, bestimmte Informationen einzubauen in die Ergebnisse, dass erkannt werden kann, ob das ein künstlich erzeugter Output ist oder ob es ein Original ist. Google zum Beispiel versucht bei Texten bestimmte Zeichen einzufügen, die nicht sichtbar sind im Text, aber Google erkennt im Text, ah, okay, dieser Text ist von mir.
Wohin meinst du, geht die Reise in Bezug auf KI und Wahrheit? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass unsere Wahrheit durch Algorithmen definiert wird?
Also wenn man jetzt beispielsweise auch Richtung Gerichtsurteile oder solche Dinge schaut, es wird immer eine Ergänzung bleiben, zumindest auf absehbare Zeit und kann jetzt keinen Richter ersetzen. Also ich denke, es ist eine Quelle für Informationen, aber nicht unbedingt ein richtungsweisendes Instrument für Wahrheit oder für Wahrheitsfindung im Bereich.
Ja, was meint ihr? Wie lange haben wir noch, bis wir als Moderatorinnen und Moderatoren von der KI abgelöst werden? Ich persönlich würde ja sagen, vor genau 3 Minuten war es soweit. Da habt ihr nicht uns gehört, sondern unsere Stimmklone von 11 Labs.
Und wem ist es aufgefallen? Hier in der Redaktion hat unsere Anmoderation eben jedenfalls für Unterhaltung gesorgt. Der Herr, mit dem Jana gesprochen hat, der heißt übrigens Harald Sindel und nicht Sindel oder anders ja. Ausgesprochen.
Jetzt nochmal ganz kurz im direkten Vergleich. Maria, magst du noch einmal unsere Stimmen
ja,
einspielen?
Ja, ich hau nochmal raus.
Ihr hört Rabbit Radio mit Maria und Finn.
Ihr hört Rabbit
mal
Radio.
Ehrlich.
Ihr hört Rabbit Radio mit Maria und Finn. Also das bin ich jetzt in echt, das vorhin war die KI. Ich glaube, ihr hört einen Unterschied.
Ja, also ich finde, bei dir hat man schon eher noch erkannt, aber bei mir hat man schon einen stärkeren Unterschied.
Also
aber du hast sie auch mit mehr Inhalt gefüttert.
Fairerweise. Von Maria hatte die KI ungefähr 30 Sekunden, von mir fast 10 Minuten.
Ja, aber man kann im Grunde sagen, die KI hat es eben doch noch nicht so drauf.
Noch können wir unseren Job behalten, außer ihr sagt was anderes. War die KI für euch vielleicht sogar besser als die echte Maria und der echte Finn, dann schreibt uns gerne an Instagram an @rabbitradio_ansbach.
Wir haben hier im Studio jetzt eine kleine Kuschelparty. Bei uns im Studio sind Funda Rengarenk gleich im Interview, aber jetzt erstmal live bei Rabbit Radio.
Hey, wir sind hier zu viert und der erste Song heißt Yamudar Tashustune, ein Symbol für Freiheit und Natur, denn wir singen Kuschdili-Dili und das ist die Vogelsprache. İnce kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay.
Yağmur yağar oradan buradan, üstümüze telli yorgan. Öpeceksen işte buradan, vay dili dili, kuş dili dili. Mevlam kulu sevdim seni, vay dili dili, kuş dili dili, vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Yağmur yağar çamur olur, baklavalar hamur olur, güzel kızlar gelin olur. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra.
Ja, vielen Dank euch für diesen Live-Auftritt. Und erstmal herzlich willkommen nochmal bei Rabbit Radio. Schön, ja, dass ihr da
schön,
seid.
Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Dankeschön auch für diesen schönen Song zum Einstieg. Ich habe richtig einen Kloß im Hals gerade.
Musste nicht.
Wir freuen uns auch, hier zu sein.
Funda, du hast das Projekt Funda Rengarek ins Leben gerufen. Was war denn da so der allererste Impuls für?
Also ich bin ja bereits auch in anderen Bands und ich habe eine, ja, ich würde sagen Deutsch-Englisch-Pop-Band, Adana. Und ich bin in einer Band, die macht sehr viel überwiegend anatolische Musik, die heißt Kontrast. Und ich dachte mir, naja, ich habe ja irgendwie beides, weil ich habe türkische Wurzeln und komme eigentlich aus der Pop-Szene im Englischen, Deutschen und ich würde das gerne mischen. Und habe dann irgendwie die Musiker zusammengebracht und das war einfach... ja, ich sage immer noch, Musik verbindet und es war so schön.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon erzählt, ihr seid ziemlich verschieden unterwegs, also teilweise westliche Einflüsse, teilweise anatolische Einflüsse. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Musikern mit so unterschiedlichen Hintergründen, also musikalisch und kulturell?
Ja, also sehr spannend. Die Musiktheorie in beiden Richtungen sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, also insgesamt. Und natürlich gibt es in den Proben dann mal so Auseinandersetzungen, so nee, das macht man in der anatolischen Musik nicht. Und dann sagt man doch, in der westlichen darf man das und so. Aber im Allgemeinen findet man dann doch einen gemeinsamen Weg, weil in der Musik ist doch alles erlaubt und das harmoniert dann wunderbar.
Habt ihr dann so eine Methode, wie ihr euch einigt?
Ich glaube, das passiert einfach. Also,
am Ende das, was am besten klingt.
Genau. Und dann muss man vielleicht auch mal kurz 2 Minuten Pause machen und dann geht's weiter.
Ja, da passt ja eigentlich auch euer Name ganz gut. Also Rengarenk bedeutet auch kunterbunt.
Genau.
Genau. Welche Farben, Klänge und Sprachen vereint denn eure Musik so alles?
Also wir sind ja jetzt gerade dabei, auch eigene Songs zu schreiben. Und da haben wir die Sprachen natürlich Deutsch, Englisch und Türkisch hauptsächlich. Aber wollen da halt so, ja, hauptsächlich doch in diesen 3 Sprachen bleiben. Und Klänge, wir haben jetzt hier eine Sass dabei, der Merlin spielt die gerade. Und das ist auch das Schöne, weil wir haben einen Merlin, der eine Sass spielt. Wir haben einen Vedat, der ist gerade nicht da, der spielt Kaval, also anatolische Flöte. Der ist eigentlich noch dabei. Und dann haben wir den Jonas, der halt an der Perkussion ist und die Marina an dem Bass. Und also egal welche Herkunft, man vereint irgendwie alle Stile zusammen und dann kann auch mal Merlin einen Sass spielen.
Wir sprechen ja heute schon die ganze Sendung über das Thema Wahrheit. Und gerade in so einer Zeit, in der auch vieles polarisiert, was bedeutet für euch persönlich Wahrheit im künstlerischen Kontext?
das ist schwierig. Aber ich glaube, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Also für mich ist Wahrheit, wenn du die Musik mit Herz machst, mit Leidenschaft, mit Liebe. Das ist für mich Wahrheit und deswegen ist es, glaube ich, für jeden sehr subjektiv.
Würdest du sagen, das hört man auch, wenn, also wenn du sagst, so die Musik, die man macht, wenn das, also das die Wahrheit ist, ja, dass man das so raushören kann,
ja,
wenn jemand das ernst meint? So.
Also ich finde, dass du merkst es einem Musiker sofort an, wenn er mit Seele dabei ist, wenn er mit Seele singt oder musiziert. Ich finde zum Beispiel, also ich war jetzt auf zig Konzerten und wenn ich nicht merke, dass die Musiker auf der Bühne das wirklich mit Seele machen, dann spürst du das. Mhm. Und wenn du Gänsehaut bekommst, wenn da jemand irgendwie was Cooles spielt, dann ist es nochmal wirklich die Wahrheit.
Das hat unser Redakteur Lukas auch schon erzählt. Er hat ja euren Soundcheck gemacht. Er hat auch erzählt, er hat als erstes so richtig so einen Gänsehautmoment.
Ja.
Das merkt man richtig, wenn man mit euch im Studio ist.
Ihr habt auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Vielleicht wollt ihr dazu kurz was sagen?
Ja, das ist schon mal der erste Song unserer EP. Der heißt Sambil Bensin, Bambil Sen. Das ist jetzt ein türkischer Titel, aber ist deutsch-türkisch gemischt. Und es erzählt einfach so, ich bin du und du bist ich, aber eigentlich geht es um die ein und dieselbe Person. Ich spreche quasi egal welcher Kultur, welcher Herkunft, weil ich bin ich. Mhm. Und es ist in Ordnung, auch mal ich, du zu sein und du ich zu sein. Und aus beiden Kulturen quasi das Beste rauszuholen. Und in den Strophen, wo es halt auf Deutsch geschrieben ist, erklärt es ja auch, die einen sagen, ich darf mich nicht so bewegen und die anderen wollen, dass ich mich zeige und so weiter. Und ich darf aber beides. Ich muss entscheiden, was ich möchte.
Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz in den Ausschnitt rein.
Ja, gleich hören wir noch mal einen Song live von euch. Vielleicht aber vorher noch zwei kurze Fragen vorab. Eure Musik soll Grenzen überwinden. Das habt ihr zumindest geschrieben. Gibt es Momente, in denen ihr gemerkt habt, ja, das funktioniert, das verbindet uns wirklich?
Ja, also ganz viel. Zum Beispiel, wenn man sich mal einigt wird, dass man in der anatolischen Musik das spielen darf. Also wir spielen ja auch ganz oft auf Demos gegen Rechts und für Gleichberechtigung und für Frieden, für Solidarität, für Zusammenhalt. Und der nächste Song zum Beispiel heißt auch Adaletim Bumudunya. Ist das die Gerechtigkeit, liebe Welt? Und da gehen wir damit auf die Bühne, um halt auch wirklich ein Zeichen zu setzen und dann halt auch da unser klares Zeichen gegen Rechts zu setzen. So, das ist so eine Grenze.
Jetzt hast du gerade schon kurz gesagt, dass ihr auf Demos zum Beispiel spielt. Seid ihr denn demnächst irgendwo live zu sehen? Oder gibt's erstmal nur die EP, auf die man sich freuen kann?
Das schon, aber wir sind tatsächlich diese Woche Samstag auf dem Straßenfest gegen Rassismus mit der großen Band Kontrast. Da ist aber die Besetzung hier gerade auch dabei. Wir sind nur noch viel mehr. Und genau, das sind wir um 20 Uhr auf dem Aufsitzplatz in Nürnberg.
Ja, sehr cool. Dann hören wir euch jetzt nochmal live. Danke auf jeden Fall schon mal vorher, dass ihr da wart. Und genau,
danke.
Welchen Song hören wir denn jetzt?
Adaletim Bumudunya. Ist das die Gerechtigkeit, liebe Welt?
Yes. Sehr schön. Passend.
Yes, let's go.
Dankeschön. We'll be right back.
güvenemem, servetime malıma. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına. Adaletim bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletim bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçti kapından, kemendine anneler famı yolundan. Kimi fakir, kimi ayrılmış yarından. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kimi Mecnun gibi dağda dolaşır, kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteleksiz, kimi milyonlara karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya.
Vielen, vielen Dank euch. Das war Fundarengereng hier live im Rabbit Radio Studio.
Schön, und dass ihr da wart.
Ja. Schön, dass ihr da wart. Hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht, dass ihr euch das da draußen nochmal vorstellen könnt. Wir sitzen hier in einem Studio. Das ist so ungefähr vielleicht 15 Quadratmeter groß. Wir stehen hier gerade zu sechs drin. Und wenn die vier spielen, echt, das ganze Studio hat gewackelt.
Ja, ich hab's vorhin auch.
Das hatten wir so auch noch nicht. Ganz, ganz herzlichen Dank. War richtig cool mit euch. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Sendung zum Thema Wahrheit. Inzwischen ist ja klar, je nach Perspektive kann Wahrheit ganz unterschiedlich sein.
Genau, ein Begriff, der schon fast im Wort steckt, ist Wahrnehmung.
Und die spielt auch dann eine ganz besondere Rolle. Was dabei in unseren Gehirnen stattfindet, der Frage ist Neurowissenschaftler und Psychiater Philipp Sterzer nachgegangen.
Er hat vor 3 Jahren das Buch Die Illusion der Vernunft veröffentlicht. Unser Redakteur Joshua hat mit dem Autor gesprochen.
Ich weiß, dass ich nichts weiß, soll der berühmte griechische Philosoph Sokrates vor über 2000 Jahren so ähnlich gesagt haben. Ich verstehe den Satz so: Etwas zu wissen ist genauso menschlich wie zu irren. Und jedes Wissen ist nur ein weiterer Irrtum auf dem Weg zur nächsten Erkenntnis. Das wohl bekannteste Beispiel für solche Irrtümer sind die sogenannten 3 Kränkungen der Menschheit. Die kopernikanische Wende, die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums verbannte, die Einsichten aus Darwins Evolutionstheorie, die Schöpfungsgeschichte der Arten neu definierte, oder die Lehren Freuds über das Wirken des Unbewussten in unserem Seelenleben. Wieso aber fühlen wir uns überhaupt gekränkt, wenn wir durch neues Wissen veraltete Einsichten über Bord werfen müssen? Ist es nicht ein Fortschritt und dadurch als etwas Positives zu sehen, wenn durch Wissenszuwachs neue, vorher ungeahnte Stufen der Erkenntnis erreicht werden? Genau diesem Widerspruch widmet sich Neurowissenschaftler, Psychiater und Autor Philipp Sterzer. Er ist tätig an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel und veröffentlichte im Jahr 2022 das Buch »Die Illusion der Vernunft« im Ullstein Verlag. Der Untertitel »Warum wir von unseren Überzeugungen nicht zu überzeugt sein sollten«. Ich bekam die Gelegenheit, mit ihm über einen kleinen Teil seiner Erkenntnisse zu diskutieren. Meine erste Frage war, wie erschafft unser Gehirn das, was es uns als Wahrheit verkauft?
Ja, sehr gute Frage. Auch in dieser Formulierung, was es uns als Wahrheit verkauft. Wahrscheinlich ist es so, dass unser Gehirn mit einem Modell der Welt arbeitet. Ein Modell der Welt, das es sich im Lauf der Zeit in Anführungsstrichen gebaut hat. Wie ist die Welt beschaffen? Wie sind die Zusammenhänge zwischen Ereignissen in der Welt, Kausalzusammenhänge und so weiter? Und dieses Weltbild benutzt unser Gehirn, um Vorhersagen zu machen darüber, was da draußen passiert und insbesondere, um sich einen Reim auf die Sinnesreize zu machen, die von unseren Sinnesorganen registriert werden. Und aus diesem Abgleich zwischen diesem Bild der Welt oder den Vorhersagen, die daraus resultieren und den tatsächlich eingehenden Sinnesdaten, wird dann sowas wie unsere subjektive Wahrheit als eine Art Best Guess, also eine bestmögliche Einschätzung über die Wirklichkeit generiert. Man muss natürlich immer sozusagen alles unter den Vorbehalt stellen, dass wir natürlich nicht ganz genau wissen, wie es tatsächlich funktioniert, aber nach den heutigen Vorstellungen, die auch durch viele neurowissenschaftliche Befunde untermauert werden, ist unsere Wahrnehmung der Welt tatsächlich ein aktiver Prozess.
Ein Teil dieser aktiven Wahrnehmung ist das Prinzip des Fehlermanagements. Unser Gehirn hat sich angeeignet, lieber vom größten anzunehmenden Unheil auszugehen, um im Fall der Fälle ein wirkliches Unheil zu erkennen. Viele kennen es sicherlich, wenn man im Dunkeln nach Hause geht und schwören könnte, im finsteren Gebüsch eine Silhouette erkennen zu können. Wir geraten in Alarmbereitschaft. Und wenn nun wirklich jemand aus dem Gebüsch gesprungen käme, könnten wir eher die Flucht ergreifen.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Menschen sozusagen drauf, wenn man so will, programmiert sind, immer von einer größeren Gefahr auszugehen und dass sich tatsächlich nicht nur unsere Entscheidungen, sondern oft auch unsere Wahrnehmung danach richtet, was sozusagen die sichere Variante ist. Also ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das Gehirn dabei möglichst pragmatisch vorgeht, dass unser Gehirn nicht in jeder Situation versucht, der Wahrheit, der Realität da draußen möglichst auf den Grund zu gehen, sondern dass es eben Heuristiken, also Faustregeln verwendet. Also lieber einen Fehler machen, der keine hohen Kosten hat, als einen Fehler machen, der uns vielleicht das Leben kostet. Und das ist sozusagen ein Aspekt, der bei dem Prozess, wie das Gehirn unsere Wahrheit baut, auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Phänomene wie diese verzerren also unsere Wahrnehmung und werden ausführlich und in allgemeinverständlicher Art und Weise in Sterzers Buch »Die Illusion der Vernunft« beschrieben und durch weitere nachvollziehbare Beispiele erklärt. Durch genau solche realitätsverzerrenden Phänomene kann uns die Wirkweise des Gehirns bei anderen Angelegenheiten aber auch in mentale Sackgassen führen. Konkurrierende Wahrheitsnarrative buhlen wie nie zuvor um unsere Bereitschaft, sie zu glauben. Sollte man erst einmal von ihnen überzeugt sein, kommt es mitunter vor, dass Andersdenkende direkt als Idioten oder Unwissende betitelt werden. Man schottet sich gegen alles Widersprüchliche ab. Dementsprechend habe ich abschließend Herrn Sterzer noch gefragt, was wir aus seinem Buch mit in den Alltag nehmen können. Dabei kamen wir auf den Begriff der Unsicherheitstoleranz zu sprechen.
Ja, unter dem Begriff Unsicherheitstoleranz oder häufig spreche ich nur auch von Ambiguitätstoleranz versteht man, dass man in der Lage ist, es auszuhalten, dass etwas nicht klar ist, dass es nicht eindeutige Wahrheiten gibt, sondern dass es eben einen großen Graubereich gibt und wir manchmal keine klare Festlegung treffen können. Und ich denke, dass viele falsche Überzeugungen oder irrationale Überzeugungen genau deswegen entstehen, weil wir diese Unsicherheit sehr schwer aushalten können. Unsicherheit ist einfach sehr aversiv für uns. Wir mögen diese Unsicherheit nicht. Wir mögen keine Ambiguität. Wir wollen uns klar festlegen, um eben auch dann ein kohärentes Bild der Welt zu haben, um auf dieser Grundlage gute Entscheidungen treffen zu können. Aber wir können auch trainieren, Unsicherheiten auszuhalten. Wir können das üben. Wir können uns immer wieder daran erinnern, dass eben viele Dinge nicht eindeutig sind, dass sie unsicher sind und können auf dieser Grundlage auch versuchen, uns sozusagen gegen diese Tendenz zu wehren, immer auf die erstbeste Erklärung zu springen, die vermeintlich eine einfache Erklärung für einen komplexen Sachverhalt bietet.
Das Buch ist meiner Meinung nach ein super Einstieg in diese ziemlich umfangreiche Thematik. Sterzer definiert viele wichtige, grundlegende Begriffe und setzt sie in den Zusammenhang, der zum Schluss des Interviews nur kurz Anklang fand. Nämlich, wie man Überzeugungen verstehen kann, die weniger rational oder evidenzbasiert sind. Die vermittelten Erkenntnisse könnten einen Beitrag dazu leisten, in einer auseinanderdriftenden Welt der mehreren Wahrheiten wieder mehr Verständnis statt Ablehnung für Andersdenkende zu gewinnen.
Wir waren auch hier, 2 Stunden Wahrheit oder zumindest das, was wir dafür halten. Ja.
Von Fake News bis Whistleblower, von lügenden Chatbots bis zum ehrlichen Release der Woche. Wir hoffen, euch hat unser Deep Dive zu Was ist Wahrheit genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr was verpasst habt oder einfach nochmal hören wollt, wie Finns und mein KI-Klon klingen, dann checkt unsere Website aus, rabbitradio.de.
Und noch ein bisschen mehr Werbeblock. Auf Instagram findet ihr uns unter @rabbitradio_ansbach. Dafür werden wir übrigens gerade auch gefilmt nebenbei. Da gibt es dann Stories wie hier aus dem Studio, Good News und natürlich unseren Song der Woche.
Genau, in 2 Wochen sind wir dann wieder für euch da mit einem ganz neuen Thema, nämlich skurrile Hobbys. Kann man mit Pokémon-Karten reich werden? Und wie wird man eigentlich zum Beatboxer? Unsere ModeratorInnen Salome und Maxi bekommen live im Studio Unterricht.
Vorher hört ihr aber noch am Dienstag Lukas und Luca mit der ZBN-Crew. Bis dahin, bleibt kritisch, bleibt neugierig und glaubt nicht alles, was ihr so denkt.
Das war's von uns beiden. Macht's gut und habt einen schönen Abend.